Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Martin Sutter, ich bin jetzt bei dir hier in deinem wunderschönen Haus und ich muss sagen, es erstaunt mich nicht, wie toll dass das eingerichtet ist. Du bist ja so ein Man of Style, oder? Also, wie du. Ich, ja, hätte mich jetzt gewundert, wenn ich jetzt da in so eine 0815 WG-Umgebung gekommen wäre.
Da hättest du vor 40 Jahren kommen.
Hast du das auch gehabt?
Ja, ich habe auch schon mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es 40 Jahre, ja, aber zwischen 35 und 40 Jahren. Hättest du können in Basel in der Mansarde vom Restaurant Aschentörli.
Aschentörli? Das ist jetzt nicht auch wieder so ein erfundener geografischer Begriff, wie in deinem jüngsten Songbook reinkommt.
Nein, da gibt es, also hat es schon lange abgerissen. Aber es war so eine Gartenwirtschaft. Und ja, dort in der Nähe, wo ich geschafft habe. Und dann habe ich dort später ein kleines Häuschen gemietet und in dieser Mansarde gewohnt. Und dort, ich bin ja nicht von Natur aus ein wahnsinniger, ordentlicher Mensch.
Echt nicht?
Nein, das täuscht jetzt nur.
Ja, das täuscht, aber du kannst sehr gut täuschen da.
Ich tue mich eben selber ein bisschen erziehen.
Immer noch?
Also wieder in einer strengen Phase, wo ich, du siehst, ist eigentlich nicht jetzt unordentlich.
Nein, sonst liegen da wahrscheinlich Unterwäsche rum und
klar, Schuhe. Klar, vor 4 Wochen.
Und eben, so. Genau, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Hast du extra ein bisschen aufgeräumt jetzt auch für das Gespräch?
Genau, ja. Dort hat es auch eine Serviertochter gehabt, die meisten natürlich, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Das ist jetzt wirklich eine Liebe, aber auch wirklich eine sehr dumme Frau gewesen. Und dann hat sie immer beim Abrechnen hat sich immer wahnsinnig getäuscht. Aber nicht, weil sie hat beschissen wollte, meistens zu ihren Ungunsten. Und dann haben wir gesagt, nein, aber das und das zusammen, das macht nicht das. Und dann hat sie auch mal den Satz gehabt, jetzt muss ich glaube gerade selber studieren. Also habe ich immer einen guten Satz gefunden, ja, von jemandem.
Das ist ein alter Satz, das kenne ich glaube auch. Das ist so ich glaube, ich stehe in der Redewendung, oder?
Das muss ich
gerade selber studieren. Mhm. Weil man ja sonst das Studieren immer den anderen überlässt. Und dann gibt es aber Situationen, wo man dann selber muss.
Ja, also sie hat das einmal gesagt, aber können hat sie es nicht. Selber studieren.
Und das ist in dem, wie heisst das, Aschentörli?
Im Restaurant Aschentörli.
Aschentörli. Ja. Und, aber was ist dort mit den WG? Ihr seid mit den WG dort drin gewesen, oder?
Nein, es war ja keine WG gewesen. Ja. WG habe ich immer Bögen drum gemacht. Mhm. Das gibt einmal in Wien habe ich mit jemandem zusammengekommen, in einer grossen, ein bisschen gespenstigen alten Villa außerhalb von Wien. Und das ist schon nicht gut gegangen. Mhm. Hat er unsere Joghurt gefressen und so.
Ja, das ist an der Joghurt scheitert ja ganze Wege.
Ja,
das,
wenn
ich mir sagen lasse. Bei mir war das, glaube die letzte Wege ist gescheitert an einer Pizza, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich die Pizza hier gemacht, die hat man natürlich auch so ziemlich günstig eingekauft. Und ich habe das mit so Scheiblettenkäse, habe ich sie geleitet.
Kraft.
Ja. Mhm. Und ich habe nicht gewusst, dass zwischen diesen Scheiblettern ist so ein ganz dünnes Plastik.
Ja.
Ich habe es echt nicht gewusst. Mhm. Und ich habe das dann schön geleitet und gebacken. Es hat super ausgesehen, rausgenommen, wirklich toll ausgesehen. Aber es war oben wie mit Plastik versiegelt, die Pizza. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann schon gegen den Schluss von meiner WG-Karriere.
Ich habe gemeint, du hättest gemerkt, gegen den Schluss von der Pizza.
Nein, weil dort wärst du gar nicht durch. Zum Essen wärst du gar nicht durch.
Mir ist das letzte passiert. Also, dass ich ein schönes Stück Schwertfisch im Backofen gemacht habe. Und dann habe ich im Backofen hat ja so eine Scheibe, wo du hineinschauen kannst. Dann hat sich der immer so aufgebäumt. Also, ja, so Wellen.
Das war der Labino.
Ich dachte, das ist komisch. Ja. Und wo es dann piepst hat und die Zeit, die ich ihm gegeben habe, zum Garwerden abgelaufen und rausgenommen habe ich gemerkt, das war in so einer Klarsichtfolie eingepackt. Und zwar so nahtlos, dass ich es nicht gesehen habe. Ich habe ihn frisch gekauft. Also, und ich habe auch nicht gesehen, dass er nicht eingepackt hat.
Hast du ihn noch können essen?
Nein. Also, vielleicht hätte man schon können, aber ich hätte ihn wahrscheinlich müssen ins Kantonslabor bringen und schauen, ob es da nicht irgendwelche Giftstoffe abgeben hat. Aha, nein, es hat mich geräumt, natürlich.
Ja. Bist du noch mal einen verkaufen? Oder was hast du gemacht?
Am Fischhändler habe ich es erzählt. Aber er hat nicht gesagt, entschuldigen Sie, selbstverständlich gebe ich Ihnen jetzt da noch mal ein neues oder so. Sondern hat einfach mehr so gesagt, haben Sie das nicht gemerkt? Wohl, wir tun es immer gut so einpacken, damit wissen Sie, wenn es auf dem Eis liegt, dass das nicht wässrig wird oder so.
Also, mich nimmt Wunder, was es dann anstelle von dem gegeben hat. Hast du ja etwas machen müssen? Hast du dann immer vorher, wo du dann gerade irgendwie kannst, etwas anderes, Pasta wahrscheinlich, oder?
Ich weiss nicht mehr. Ich glaube, wir haben dann Beilage gegessen. Einfach. Mhm. Was war es? Wahrscheinlich ein bisschen Gemüse und ein bisschen Salat. Und,
Du bist aber ein begeisterter Koch, gell?
Ja, also früher war ich einfach der, der gekocht hat in der Familie. Also der die Mahlzeiten zubereitet hat.
Grundsätzlich, Ali, du bist der mit dieser Verantwortung.
Ja, also das Morgen hat immer jeder müssen selber machen. Also wo wir noch kein Kind hatten. Und, aber ja, Mittagessen und Nacht, das habe ich.
Ist das eine Abmachung gewesen? Hat sich das ergeben oder ist das vertraglich geregelt gewesen?
Es hat sich so ergeben. Margit, meine Frau, hat sie so da, wenn sie nicht kochen konnte. Es ist eigentlich erst jetzt seit ein paar Jahren hat sich herausgestellt, dass sie das sogar sehr gut kann. Aber sie hat Also habe ich das Gefühl gehabt, ich muss das machen.
Sie sehr raffiniert von ihr, aber, oder?
Ja, und dann war sie noch fast 20 Jahre vegetarisch und ich nicht. Also, hat es auch nicht einfacher gemacht.
Ja,
die ganze Menügestaltung. Man muss ja eigentlich die Sachen machen, die man am besten kann. Und schauen, dass man mit denen, die man am besten kann, genug Geld verdient, dass man kann die Sachen, die man nicht gut kann, jemandem delegieren kann, was am besten kann.
Das ist natürlich eine sehr gute Taktik. Und du, also hast denn du jetzt, wenn du zum Beispiel schreibst oder ein Buch planst oder so, gehst du auch von den Sachen aus, die du gerne machst oder die du kannst? Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Koch. Der Koch heißt doch, oder?
Ja,
mit dem, mit dem tamilischen Koch und mit den aphrodisierenden Menüs.
Mhm.
Hast du die aphrodisierende Menü kennt oder hast du die erfunden?
Das ist eine Mischung von ayurvedischer Küche, der ayurvedischen Medizin. Gibt es viele Aphrodisiaka, heisst es.
Mhm.
Und dann, damit das glaubwürdig wird, dass das so schnell einfährt, habe ich es müssen anders zubereiten, als ich es mache. Und dann das so molekular gemacht. Das war eine Molekularküche mit alten ayurvedischen Rezepten. Und mit alten ayurvedischen luststeigenden Rezepten.
Mhm. Die hast du selber ausprobiert?
Die habe ich, also während dem Schreiben, das natürlich nicht können ausprobieren. Aber nach dem Schreiben habe ich mal ein Essen gemacht und das Menü gekocht. Das Liebesmenü, das in dem Roman vorkommt, zusammen mit einer befreundeten Köchin. Und das ist ja so.
Hat es gewirkt?
Es ist ein bisschen enttäuschend.
Es ist enttäuschend. Also es ist nicht so, dass es Wiener Party daraus gegeben hat, dann gerade.
Das kann ich jetzt einfach im Detail, darf ich da nicht drauf eingehen. Ich bin da gewisse Stillhalteabkommen gebunden. Aber es ist. Komm, wir wechseln das
Thema. Ja, wir wechseln das Thema, das stimmt. Also wir sind, wobei, jetzt rein von der Technik vom Schreiben, wie stellt man sich, tun wir jetzt mal das aphrodisiakische, schweres Wort, weglassen.
Ja.
Aber du stellst mir sich da vor, du bist in dieser wunderschönen Wohnung da drin, du bist in deinem Arbeitszimmer, bist im Schreiben und hast gewechselt bei dir zu der Küche oder ist jetzt so bei dir das Recherchieren völlig getrennt? Du tust mal voll recherchieren und du all deine Elemente und Notizen zusammensammeln und dann schreibst? Oder wie muss man
das vorstellen? Das habe ich früher gemacht. Als Georeporter habe ich zuerst recherchiert und bin irgendwie einen Monat oder zwei dort umgereist, wo ich darüber schreiben oder müssen. Und dann bin ich heimgekommen mit schachtelweise. Wer ist jetzt da? So.
Jetzt hat es geläutet, ja.
Dann bin ich heimgekommen mit schachtelweise Unterlagen, mit stundenlangen, damals hat es noch tonbändigen Interviews und Fotos und alles. Und bin dort wieder Esel vor dem Berg gewesen, vor dem riesigen Haufen. Und habe dann, ich weiss nicht, ich habe nur 30 Seiten schreiben, aber damals war das für mich wahnsinnig viel. Und ich habe irgendwie zwei Monate an diesen 30 Seiten. Und dann habe ich aber jetzt beim Romanschreiben habe ich gemerkt, dass das nicht gut ist. Also ich tue schon ein bisschen recherchieren am Anfang, aber nicht sehr intensiv. Weiss dann, wie die Geschichte geht und tue dann parallel zum Schreiben und recherchiere. Und schreibe auch so, wie ich mir das vorstelle, dass es könnte sein. Und dann tue ich das überprüfen, ob das auch Hand und Füße hat. Und manchmal muss ich es dann anders schreiben, als ich mir das vorgestellt habe, weil es dann nicht mehr der Tatsache entspricht.
Aber in der Regel kann ich mir vorstellen, du bist jemand, wo, weißt du, was da jetzt. Das war jetzt mein Handy. Hallo, du bist ein Arsch. Ist das leid, dass ich jetzt mein Dixi. Das ist jetzt Google, wo einfach hört, was ich sage und das nicht verstanden.
Hast du Siri?
Ja, es ist eine Art wie Siri, aber es ist Hello Google. Wahrscheinlich, nein, okay, Google muss sagen und ich
habe das Wort. Okay.
Hast du das gesehen?
Soll ich es gerade abspüren?
Ja, aber hast du es
gesehen? Ja, stimmt.
Es ist unglaublich. Bist du affin mit so Gadgets?
Also ich bin natürlich schon lange arbeite mit Computern, aber ich bin also nicht so gut. Also jetzt wieder fast zwei Tage mit einem IT-Mann verbracht, damit er alles wieder irgendwie zum Funktionieren.
Also du brauchst als Arbeitsgerät?
Ja.
Eben jetzt, bevor wir da von dem blöden Google, okay, Google, jetzt meldet er sich wieder, ich muss abschalten. Immer wenn ich okay sage, dann nachher meldet er sich das, dann mache ich weg. Das ist peinlich, jetzt gerade in so einem Interview eigentlich. Ich wollte fragen, ich kann mir noch vorstellen, du gehst an beim Schreiben am Morgen an und du weißt, was du an dem Tag in etwa wirst schreiben. Also du bist ein Planter.
Ja, ich tue mir die Geschichten ausdenken und schaue an welchen Stationen dass sie vorbeigehen muss und vor allem an welches Ziel dass sie muss hin. Weil wenn man das Ziel nicht weiss, dann kommt man nicht an, habe ich auch schon mal gemerkt selber. Und natürlich ist das ein guter Trick. Und ich versuche immer am Abend zu wissen, wie ich am nächsten Morgen weiterschreibe. Weil wenn du am Morgen ankommst und denkst, was soll ich jetzt schreiben, dann können sie dich blockieren. Aber im Detail weiss ich es natürlich nicht. Aber ich weiss schon, jetzt, heute passiert das und das und sie sind dort und dort. Das weiss ich meistens schon.
Aber es gibt jetzt Schriftsteller, die lernen sich so ein bisschen mit wegtragen, oder von dem. Sie sind einfach mal am Schreiben und das geht irgendwo noch mehr hin.
Das sind junge Schriftsteller, die viel Zeit haben. Ist ja gleich, ob es das ein Jahr geht oder vier Jahre, der nächste Roman. Aber in meiner Generation hat man nicht mehr so viel Zeit.
Ist sicher, ist das eine Altersfrage?
Die Vorgehensweise? Ich kann mir es nur so vorstellen. Also, ich habe meinen zweiten Roman habe ich auch so geschrieben. Nach Small World habe ich einen zweiten Roman geschrieben. Small World war für einen Erstling recht erfolgreich gewesen und ich habe nicht. Alle haben gesagt,
ich habe es fast ein bisschen underestimated. Also recht erfolgreich, sehr erfolgreich gewesen.
Ja, jetzt schon, aber ja, es ist. Also der Verlag hat dann gesagt, ja, Man hofft, es gibt einen Achtungserfolg. Und das ist schon ein bisschen mehr geworden.
Also das ist schon bei Diogenes.
Schon bei Diogenes, ja. Ja, ja.
Da hat es allerdings wahrscheinlich auch noch nicht so... In welchem Jahr ist das gewesen? Das ist,
96.
96, auch noch. Ja. Okay. Und dort hat es wahrscheinlich auch noch nicht so viele belletristische Sachen gegeben über Alzheimer, oder? Das hat da erst ein bisschen angefangen, das als Thema. Du bist wahrscheinlich einer von den Ersten gewesen, der das thematisiert hat.
Ich glaube, es hat ein paar Sachen.
Hast du denn jemanden gekannt, der Alzheimer hatte?
Mein Vater.
Dein Vater?
Ja. Ja, das habe ich schon ein bisschen gekannt, aber ich habe eigentlich erst etwa 5 Jahre nach seinem Tod das geschrieben und habe nicht sehr viel gewusst über Krankheit. Das habe ich natürlich erlebt und dann habe ich schon recherchiert und dann mit Spezialisten darüber geredet und so. Und habe dann etwa gedacht, wenn ich das alles gewusst hätte, was ich dann bei der Recherche erfahren habe, hätte ich ihn viel besser verstanden. Ich bin halt immer gegenüber manchmal so sprachlos, weil ich einfach nicht gecheckt habe, was da ist.
Ja, das hat man ja lange nicht erkannt, oder? Man hat einfach gewusst, wenn einmal die alten Leute, die werden senil, hat man doch immer gesagt, bei allen Leuten eigentlich. Aber Diagnosen Alzheimer, gut, bei den Fachleuten gibt es sie schon länger, aber so im breiten Bewusstsein.
Diagnose Alzheimer gibt es bis heute nicht. Du kannst es eigentlich schlüssig Diagnose machen, kannst erst nach dem Tod bei der Sektion. Und dann gibt es ja schon immer wieder Tests, wo man kann sagen, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber richtige schlüssige Diagnose kannst du immer noch nicht machen. Es ist einfach, es gibt so viele Formen von Demenz.
Man kann auch nichts sagen wegen Vererbung oder so, weil die 2-3 Leute, die ich kenne, die die Eltern alles haben, die haben alle Angst. Keiner von denen hat es auch bekommen, aber haben alle ein bisschen Angst? Wie ist das bei dir?
Es gibt nur eine Form von Alzheimer, die vererbbar ist, das weiss man. Und das ist eine relativ seltene Form. Also, da gibt es so eine amerikanische Musterfamilie, ist ein bisschen ein blödes Wort, aber es gibt eine amerikanische Familie, wo das nachgewiesen ist, dass es sich über Generationen fortsetzt. Aber sonst ist es nicht etwas, was vererbbar ist. Also kannst du all deinen Freunden sagen, sie sollen entspannen.
Small World ist eben dein erster grosser Erfolg gewesen. Also nachdem du ja vorher schon einer der erfolgreichsten Werber gewesen bist in diesem Land und natürlich vor allem Kolumnenschreiber, oder? Mit Business Class, mit deiner Figur und Gary Weibel, wo immer einen letzten Trend hinterher rennt und ihn doch nie erreicht. Da bist du ja eigentlich schon Legende gewesen, bevor du dann dir, glaube ich, vorgenommen hast, jetzt einfach nur in Anführungszeichen, Roman geschrieben. Du hast eigentlich mit allen Büchern, die du geschrieben hast, eigentlich einen Erfolg. Ist ja fast, ich habe irgendwo schon gelesen, es ist fast unheimlich. Und es ist so unheimlich geworden für einzelne Kritiker, dass sie sogar gefunden haben, irgendwie kann das jetzt etwas nicht stimmen oder das kann jetzt irgendwie auch nicht eine grosse Literatur sein, weil es ist zu erfolgreich, weil grosse Literatur ist nicht erfolgreich und spielt sich nur in ganz kleinen Szenen ab. So ein bisschen eher, ich bin ja vor gerade kurzer Zeit bin ich eingeladen gewesen bei einer Feier zum Jahrestag vom Schweizer Buchpreis und es war dann so eine Feier gewesen, die von einer wahnsinnigen Leblosigkeit und Kälte war. Und man hat jetzt das Gefühl gehabt, Schriftsteller ist etwas wahnsinnig Herz und auch etwas Depressives und etwas Trauriges. Und es eigentlich eins leidet nach dem anderen ist das Schweizer Schriftstellerleben.
Bin ich zum Glück nicht
gesehen. Nein, du führst auch ein anderes Leben. Aber hast du mit so Kritikern manchmal auch zu kämpfen gehabt?
Also, du hast gesagt, alles, was ich geschrieben habe, sei ein Erfolg sein. Das stimmt nicht ganz. Alles, was ich veröffentlicht habe, schon.
Okay.
Aber ich habe 2 Romane mehr geschrieben als veröffentlicht.
Echt?
Mhm. Und das ist meine allererste von Small World. Und dann der nach Small World war einer, zum Beispiel, wo ich nicht gewusst habe, wo er angeht, wo ich dachte, jetzt fange ich mal an zu schreiben. Und die Geschichte führt mich dann Nehmen an, und das hat sie auch, aber in Gacko hat sie nicht geführt.
Aber das ist komplett fertig geschriebene Roman, wo du gesagt hast, der genügt mir nicht und den veröffentliche ich nicht.
Ja, gut. Also ich bin nicht der Einzige, der das gesagt hat. Der Verlag war auch nicht begeistert. Der Verlag hat gesagt, also meine Lektorin, schon dann, wo immer noch meine Lektorin ist, Ursula Wermhauer, wo die dann am Telefon gesagt hat, ja, und wie findest denn du ihn? Dann jetzt ist nicht mehr gut.
Das ist eine fiese Frage.
Ja.
Eine fiese Frage vom eigenen Verlag.
Genau. Aber es war eine gute Frage. Ich habe nicht gewusst, wie er aufhört. Ich habe nicht gewusst, ja, eine Geschichte habe ich später gemerkt. Eine Geschichte muss immer können stossen und können ziehen, damit sie eine spannende Geschichte wird. Und wenn ich nicht weiss, wo alle diese Geschichte gehen, kann ich sie ja nicht ziehen, wenn ich nicht vor der Geschichte anstehen kann. Und das ist mir dort passiert.
Ist dann jetzt genau die Planung nicht genügend gut gewesen, wo wir vorher davon geredet haben?
Ich habe es nicht geplant. Oder, ja, nur ungefähr. Ich sage jetzt nicht, dass das der einzige Weg ist. Aber für mich ist es schon, ich muss ja auch einen Wissensvorsprung haben vor dem Leser. Und den kann ich ja nicht haben, wenn ich nicht weiss, wie es weitergeht. Ich will ja der sein, wo wieder lieb Gott weiss, wie es weitergeht. Und dann kann ich eine Geschichte so erzählen, wo ich manchmal auch ein bisschen verzeugeln mit etwas, mit Andeutungen und, oder Ahnungen, wo sonst niemand kann haben. Also die Art, wie ich gerne Geschichten erzähle. Und darum ist das auch wie mein allererster Roman. Der allererste Roman war ein Manuskript von etwa 280 Seiten. Und das ist noch... Ich weiß gar nicht, wo, an welcher Stelle von
der Zeit. Wer geheissen, darf man das sagen?
Trimbachs Krise.
Trimbachs Krise?
Trimbachs Krise.
Klingt aber schon mal nicht schlecht.
Ja, es ist auch die Idee ist ich weiß jetzt nicht, wie es so weitergeht, das zu erzählen.
Es bleibt unter uns.
Ja, eben gut. Es war eine interessante Geschichte, aber ich habe auch nicht gewusst, wie sie weitergeht.
Also es ist aber noch hart, oder? Du hast ja vorher gesagt, du bist eigentlich eben wieder lieb Gott. Du gestaltest eine ganze Welt und ganze Figuren und ganze Leben und zerstörst, kannst dich auch zerstören als lieber Gott und so. Und dann erkennst du, das ist wie wenn der lieb Gott am Schluss, wo er die Welt erschaffen hat, denkt, du, das ist mir nicht gelungen, ich darf sie nicht in Betrieb setzen, die Welt. Ja, vielleicht hat er das ja auch gemacht, der richtige liebe Gott. Vielleicht gibt es ja verschiedene Welten, die er auch geschaffen hat.
Nur nachts nach dem Himmel.
Ja, genau. Dort oben sind all seine Misserfolge sind dort oben. Genau. Du, aber vielleicht wären dort noch ein paar drunter, die noch besser ausgesehen als unsere jetzt.
Ja, vielleicht gibt es.
Aber das ist hart, wenn das musst du erkennen. Aber trotzdem, ich meine, du bist ein erfolgreicher Schriftsteller und manchmal gibt es doch Situationen, wo es Leute gibt, wo es fast verdächtig findet, wenn einer zu fest erfolgt.
Ja, klar, das ist.
Also wenn einer zu fest unterhalten zum Beispiel.
Das, am Anfang war das eigentlich fast ein bisschen extremer gewesen. Weißt du, wenn du aus der Werbung kommst, dann ist das natürlich schon sehr verdächtig, wenn dann plötzlich meinst du, könntest auch noch Schriftsteller sein?
Also, Quereinsteiger sind überall unbeliebt, ja, oder? Ja. Bei denen, die schon drin sind.
Ja.
Ich habe das einmal ein bisschen erkannt, auch mit dem Film. Bei Ernst Fall in Havanna bin ich auch ein bisschen Quereinsteiger gewesen, zusammen mit dem Domenico, mit Sabine Boss. Und das ist uns also an den Solothurner Filmtag, haben wir dann schon gespürt, dass wir eigentlich ein bisschen. Und man hat dann noch kurz irgendeine Nomination geschaffen für so eine beste Nebenrolle und so, die es dann auch nicht bekommen hat. Und so. Und dann hat man sie so ein bisschen abgekauft.
Ja, das gibt dann halt so eine, ich weiß auch nicht genau, welche Mechanismen das sind.
Aber es stört dich, ärgerst du dich ab Kritiker?
Es gibt ein paar, wo ich mich schon darüber geärgert habe. Also, wenn es Leute sind, die das Buch merkst, haben das Buch nicht gelesen oder nicht fertig gelesen oder halt ganz falsch verstanden. Also ich meine, nicht jetzt falsch interpretiert, sondern falsch verstanden. Geht einerseits im Zug und fährt auf Walliselle und er versteht, dass er ins Flugzeug gestiegen und auf Havanna geflogen. Also einfach ganz nicht verstanden. Und das Buch so wie er es verstanden hat, verrissen hat. Aber dann merkst du, das hat gar nicht mit meinem Buch zu tun, dass er auch verrisst. Das ist dann auch mal ärgerlich.
Oder du merkst zum Beispiel, der Kritiker, der hätte ein anderes Buch,
ja, ja,
respektive einen anderen Film. Und das dann bist du als Autor schuld, dass er nicht die Geschichte geschrieben hat, die er gerne hätte wollen.
Ja, 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 das gibt es viele so Kritiker, die einem sagen, wie das Buch hätte sollen sein, damit er es gut gefunden hat.
Dabei, du gehörst ja zu denen, die sagen, du hast doch, glaube ich, einmal gesagt, du schreibst eben gerne so, wie du auch gerne würdest lesen.
Ja, ja,
das ist ein bisschen verwandt mit meiner Branche. Also bei der Komik ist es ja auch immer so, dass es absolut Geschmackssache ist. Und dass viele Leute denken, okay, das ist jetzt genau das, was ich lustig finde, ist genau der Humor, andere finden es unter aller Sau. Und irgendwo gibt es nur ein Kriterium, das haben wir auch bei unserer Sendung gehabt, der Mike Müller und ich, dass wir gesagt haben, was wir lustig finden, das machen wir. Und es gibt eigentlich kein anderes Kriterium. Und du gehörst ja auch nicht zu denen, die dann mal ein Buch schreibt und es dann mal ganz an einem breiten Testpublikum gibt und dann sagen die, oh, das und das könnte man, und dann gehst du heim und tust es wieder ändern. Es gibt, es gibt ja zum Teil Leute, die so arbeiten, und das ist eigentlich...
Ja, im Filmbusiness ist das
gar ja, aber es ist irgendwann dann auch der Bankrott von jeder künstlerischen Haltung.
Ja, das ist wahr.
Eigentlich. Aber eben, du hast ja vorher noch, du bist Werber gewesen, du hast in Basel gewohnt, gerade vor allem.
Zuerst,
am Anfang, ja. Und bist befreundet gewesen mit dem Albert Hofmann, mit dem Erfinder vom LSD.
Ja, aber die Freundschaft, die ist nicht so entstanden. Ich habe mal einen Brief bekommen, wo er in einer schönen alten Handschrift mir einen Lobesbrief geschrieben hat über die dunkle Seite des Mondes. Und hat gesagt, er hat ja nicht nur das LSD entdeckt, sondern er hat auch das Psilocybin synthetisiert, also der Pilzwirkstoff, wo eine wichtige Rolle spielt in dem Roman. Und er hat die Trips so toll gefunden, wie sie beschrieben sind, und hat gesagt, er will mich unbedingt kennenlernen. Und da ist er schon nahe bei 100 gewesen, und seine Frau auch, die ist gerade 3 oder 4 Jahre jünger gewesen als er. Und wir haben sie dann besucht in ihrem Haus, neben im Jura, richtig abgelegen. Das Haus, wo sie zusammen gebaut haben, das moderne Haus, wo er 65 geworden ist und pensioniert. Habe ich schon so toll gefunden, wenn man mit 65 sagt, so jetzt baue ich ein Haus. Und ja, er ist gerade 102 geworden. Und aus dem ist eine Freundschaft entstanden. Dann haben wir uns ab und zu getroffen, besucht und es war sehr lustig gegangen.
Hast du seine Erfindung ausprobiert mit ihm?
Das ist eine Entdeckung, nicht
eine Erfindung. Eine Erfindung, LSD, ja.
Nein, ich bin immer also das Kräftigste, was ich auf dem Gebiet ausprobiert habe, ist nigerianisches Gras. Das ist also gewaltig. Also viel von meinem Trip beschreibt. Von Psilocybin und Pilztrip.
Nigerianisches Gras?
Ja, ja. In Nigeria, ich habe eine Reportage gemacht, mal in Nigeria für Geo. Und dort habe ich ein Interview gehabt mit Fela Kuti.
Der Musiker.
Musiker, ja. Ein totaler Musikstar. Wir waren mehrere Journalisten. Er
ist einer der erfolgreichsten oder bekanntesten afrikanischen Musiker. Ich glaube auch heute noch, immer noch einer vom Namen her.
Ja, ja, er ist schon lange gestorben. Aber der hat auch das propagiert, das NNG hat das genannt, Natural Nigerian Grass. Und hat bei dem Interview hat er in Konfitüreform so riesige Joints hat er an Journalisten verteilt und dort, die sind das wahnsinnig stolz gefahren.
Also er hat seine Kritiker hat er eigentlich unter Drogen gesetzt.
Wenn so ja, ja, mit dem...
Auch keine schlechte Idee für einen Künstler.
Ich weiß gar nicht, weil in dem Interview, wo dann... Wir müssen ewig warten, bis der kam. Und er hat etwa 15 oder 20 Frauen hat er gehabt. Und hat so in einem Haus
gewohnt. In einem Harem. Bekannt dafür.
Und,
da haben wir heute ein paar Schwierigkeiten über. Oder so in der Zeitalter Weinstein.
Ja gut, in Nigeria weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist, ich weiß gar nicht, wer Muslim war. Auf alle Fälle sind die Frauen sind dann immer wieder gekommen und haben Joints an den Journalisten verteilt. Und ich habe eine halbe von diesen Kanonen geraucht. Und der Fotograf, der dabei war, hat auch eine halbe geraucht. Nachher ist er endlich aufgetaucht, da sind wir alle am Boden gesessen um ihn herum. Und er war dort und hat angefangen zu erzählen. Und ich habe kein Wort verstanden von dem, was er sagt. Es war wie ein Tonband hinter dem Schild laufen. Einfach so zu, wie ich war. Und das Verrückte war nachher aber, dass ich am nächsten Tag, oh ja, dachte, ja, kannst du jetzt nicht ein fehlakutes Interview und kein Wort verstanden haben? Du musst jetzt versuchen, dich irgendwie zu erinnern, vielleicht doch. Und haben dann etwas zusammengeschrieben.
Aber das Tonband, du hast kein Tonband gehabt?
Nichts, ich habe nichts. Ich habe einfach ich habe ein Notizbüchlein gehabt, aber dort ist auch nichts leserlich drin gestanden. Und habe einfach, ich weiss nicht, aus welcher Quelle ich das rekonstruiert habe. Und dann habe ich im gleichen Hotel einen Journalist von Newsweek gewohnt und habe ihn dann gefragt, du, ich habe ein Problem, ist das ungefähr richtig? Habe ich da etwas falsch verstanden? In der Hoffnung, er erzählt mir dann etwas. Und er hat gesagt, nein, das ist okay, das sage er alles gleich. Erst viel später habe ich gedacht, vielleicht ist es ihm eben auch gleich gegangen, eben. Und er nicht können zugeben.
Das war genauso bekifft wie du.
Genau, und er hat gedacht, er hat es gut geschrieben. Aha. Das schreibe ich jetzt auch.
Und wahrscheinlich ist es deine Reportage ist auch in Newsweek gestanden. Wahrscheinlich könntest du das heute noch einklagen.
Ja, meistens. Newsweek gibt es auch nicht mehr, oder?
Nein, gibt es auch nicht mehr. Gibt es, glaube ich, noch als Online-Plattform, sonst gibt es nichts mehr. Ja.
Und National Nigerian Grass gibt es, glaube ich, immer noch.
Nigerian Grass gibt es sicher noch, ja, genau. Du hast ja nicht nur viele Reisen gemacht, sondern du hast auch viel im Ausland gewohnt. In Guatemala, in Ibiza. So ein bisschen Ibiza kann ich mir noch vorstellen, das hat auch so ein bisschen, als Werber-Hintergrund, oder? Das ist so ein bisschen stylisch. Also ich meine jetzt nicht einmal abfällig, so ein bisschen stylisch, Ibiza und so. Aber Guatemala, wie kommt man auf Guatemala? Das habe ich immer noch ein bisschen in Erinnerung. Bürgerkrieg, autoritäre Regierungen, Todesschwadronen. Wie kommt man dazu, auf Guatemala zu wohnen?
Zufall, wie so viel in meinem Leben. Wir haben eine Einladung von Freunden, sind die besuchen, wo wir frisch auf Ibiza gezügelt sind. Weil in Ibiza haben wir eine Ferienwohnung in der Altstadt und sind, wo ich gesagt habe, ich möchte mal ein Jahr probieren, als Schriftsteller zu leben. Und meine Frau gesagt hat, ja, ein Jahr können sie auch mal das probieren, ihre Kollektion aus der Distanz zu machen. Und dann sind wir dort in das Ferienwohnung.
Ist Modedesignerin, was wir wissen, und Architektin.
Ja. Und dann sind wir dort angezügelt und haben schnell gemerkt, wir sind dort nur einmal im Sommer gewesen, dass im Winter kein Sonnenstrahl auf das Haus fällt. Und
in Guatemala?
Nein, in Ibiza.
Ah, in Ibiza. Ja.
Und ich bin dort mit der Wolldecke und Lammfellfinken, die mein Bruder mir hämischerweise auf die Pizza geschickt hat.
Also wenn er eine Berghütte.
Wenn er eine Berghütte, habe ich dann geschrieben, neben einem Elektroofen, weil er auch die Heizung, das war nicht eingerichtet für den Winter. Das Haus.
Also du planst deine Romane besser als deine Wohnung.
Genau, das kann man sagen. Und dann ist die Einladung schon lange offen gewesen, nach Guatemala, und dort ist es Sommer, wenn es bei uns Winter ist. Dann sind wir dort alle einen Monat und das ist so schön gsi, es war warm, die Leute waren freundlich. Und kurz darauf aber ist ein Telegramm gekommen, da hat es noch ein Telegramm gegeben. Und dort drin stand, das Stück Land neben dem Haus von unseren Freunden, das sei zu verkaufen. Und ich habe gerade einen Vertrag mit dem Schweizer Fernsehen gemacht über die Direktorin der Fernsehserie. Und mit dem Vertrag bin ich zu der Kreditanstalt, hat es dann noch geheißen, zu CS, gegangen, sagen, ob sie mir Geld lehnen, ich will es ausbauen und ein Stück Land kaufen in Guatemala. Und tatsächlich haben die mir das gegeben. Darum bin ich immer noch bei der CS, weil sie sind etwa zweimal in meinem Leben sehr grosszügig gewesen, wo ich in sehr verzwickten Situationen war. Und dann haben wir das.
Also, die Sicherheit für den Kredit war der Vertrag für die Direktorin vom
Finanzamt. Genau, so ist das ja.
Und darum bist du auch immer noch ein bisschen der SAG gegenüber auch ein bisschen wohl gewesen, nehme ich an. Oder?
Nein, nicht wirklich. Ich hatte dann einen Streit mit der SAG, weil die Direktorin ist ja vor allem vom ZDF finanziert gewesen. Und das ZDF hat dann angefangen, sich sehr dreimischen in die Drehbücher. Dann ist es dann entsprechend beeinflusst worden. Und dann habe ich einen grossen Teil von dem unter einem Pseudonym geschrieben. Ein bisschen kindisch. Ich habe mich dann Rüdiger Schulze Schmitz genannt.
Ziemlich deutsch.
Genau, ja, zum Sagen, das ist...
Das ist angekommen beim ZDF.
Ja,
das ist... Sagt, der Rüdiger! Ja.
Aber haben wir ein bisschen Streit gehabt. Aber ich finde, also wenn ich jetzt die No-Billag-Geschichte sehe, dann muss ich mir schon ziemlich am Kopf landen. Ich habe jetzt 22 Jahre in Ländern gelebt, wo nur werbefinanziertes Fernsehen hatte. Und das ist nicht zum Aushalten.
Also, das sagst du als Werber?
Das sage ich als ehemaliger Werber. Ja, ich meine, die No-Billag-Initiative, die wird ja sehr portiert von Leuten, die im Business von Werbezeitverkaufen tätig sind.
Also es ist ja eine sehr ideologisierte Debatte jetzt, oder? Über die No-Billag.
Ja, ich weiß gar nicht warum, aber...
Es wird mit unglaublich Kassig geführt. Und jeder, der, glaube ich, mal irgendwie unzufrieden war mit der Sendung, der findet, man müsste jetzt gerade die SAG abschaffen, hat man auch ein bisschen das Gefühl. Und das ist natürlich dann das Versuchen, auch ein paar natürlich aus politischer und aus Business-Gründen natürlich auszunutzen.
Ja, so sieht es aus. Und jetzt musst du dir vorstellen, willst du einen Spielfilm schauen? Ich meine, in Spanien oder in Guatemala, wo es dann guatemaltekisches Fernsehen gibt, oder dann über Umweg einfach amerikanische Fernsehstationen. Wenn du einen 90-Minuten-Film willst schauen, dauert das etwa 2,5 Stunden, weil dazwischen immer Werbung ist. Du kannst eigentlich nur noch Fernsehen schauen, wenn du abonnierst, irgendeinen HBO oder sonst einen Sender. Aber am Schluss sind das eigentlich dann auch nur die sich leisten können, die viel mehr zahlen als die Privat.
Das wird natürlich schon die Zukunft sein, oder? Mit Netflix und mit all diesen anderen Plattformen wird man natürlich auch können werbefrei schauen können. Ja. Aber das ist der eine Aspekt von der SAG. Der andere Aspekt ist der, dass es eine nationale Institution gibt, die die Information möglich macht, bis in den hinterletzten Winkel von unserer Willensnation, oder? Wo ja sehr unterschiedliche Gegenden zusammengekommen sind und sehr unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Kulturen. Und das wäre etwas, auch wenn ich selber muss sagen, natürlich bin ich auch vehement gegen No-Billag, auch wenn ich noch immer so anmerke, dass die SAG ein paar Reformen ein bisschen verschlafen hat, die sie hätte können machen. Aber das hat jeder Grossbetrieb, es hat auch jede internationale Firma, auch wenn sie privat geführt wird, macht den Fehler.
Klar.
Nein, es gibt ja Leute, die sagen, Schriftsteller mischen sich viel zu wenig in die Schweizer Politik, in der Schweiz, und dann kommt immer frisch und dürrematt. Und hin und wieder sagt man heute noch ganz aktuell Lukas Bärfuss und dann sagt jetzt, und das fehlt ja die Stimme der Schweizer Schriftsteller in der Tagespolitik. Tagespolitik ist weniger das Ding, glaube ich, oder? Also ich meine, als in der öffentlich.
Ich bin ein politischer Mensch und ich sage auch meine Meinung, wenn sie gefragt wird. Aber meinst du, hätte mich je ein Mensch gefragt, als ich von No-Billag denke? Kein Mensch.
Ja, selbst dich haben sie jetzt nicht gefragt, sondern du bist selber
draufgekommen. Ja. Also ich finde nicht, dass das jetzt die Pflicht des Schriftstellers ist, der Leuchtturm, der Meinungsleuchtturm. Ich finde das auch okay, wenn das Schriftsteller machen. Aber es ist nicht, ich finde jetzt schon, dass Schriftsteller...
Du hast vorher okay gesagt und jetzt hat sich wieder mein Google okay Google.
Hat sich wieder eingeschaltet.
Ja, ich habe den Kite nicht richtig abgeschaltet. Ich tue einfach so auf die Seite.
Kannst ja da unter das Küsschen.
Ja, aber dann sehe ich eben nicht mehr Zeit und so. Weißt, es ist komplizierter. Das wirkt jetzt für dich so leicht, was ich da mache, aber das Ganze ist sehr viel komplizierter.
Ja, ich bin auch sehr beeindruckt. Das eben. Ist durchdigitalisiert.
Ja. Du sagst einfach, man darf nicht mehr okay sagen. Jetzt hat er nicht reagiert.
Okay.
Also mit der
okay.
Okay. Okay, Google. Jetzt hat er.
Google darf man ja sagen.
Okay, Google.
Wann soll der Wecker klingeln?
Jetzt mischt er sich noch die. So, Ruhe da jetzt, Google. Also.
Wann soll der Wecker klingeln?
Ja, ich komme später noch auf das zurück. Ich mache gerade das Interview mit dem Martin Suter. Ich rufe später.
Ich habe dich immer noch nicht verstanden.
Ja, das haben wir vor.
Zum Beispiel. 6:30 Uhr.
Ja, das ist jetzt egal.
Da ich die Angaben nicht verstanden habe, tippe bitte auf eine der Optionen auf dem Display.
Ja, aber ich werde jetzt das Gespräch beenden mit Ihnen. Ich bin gerade mit dem Martin Suter.
Gut. Ich hoffe, dass sie morgen um 6:30 Uhr bei dir weg.
Ja. Und dann sagt sie, Martin Suter ist ein Schweizer Schriftsteller. Nein, wegen der Politik. Ich meine, du hast ja, deine Romane sind ja alles andere als unpolitisch. Also sie haben zum Beispiel, was mir ja immer gefallen hat, das weißt du ja auch, du hast so gewisse randständige Menschen, meistens da natürlich in Zürich, geschildert, die mir unglaublich gefallen haben. Also zum Beispiel bei Lila Lila, der Mann im Männerheim, ich weiss den Namen nicht mehr von dieser Figur, der, der ja den Betrug, also von dem Keller, der ja behauptet, er hat das Buch geschrieben, dabei hat er einfach ein fertiges Manuskript schon gefunden gehabt. Und die Szene, die randständige Szene, auch jetzt zum Beispiel wieder beim Elefant, die Obdachlosen, die Zürich, du kennst die Szene sehr gut. Jedenfalls, wenn ich das lese, denke ich, habe ich so ein unglaubliches Gefühl von Authentizität und so. Du hast die recherchiert,
nehme ich an.
Bist du zu denen gegangen?
Schon auch, ja. Aber jetzt bei Lila Lila noch nicht. Bei Lila Lila Jackie hat er geheißen.
Ja.
Dort habe ich in der Nähe vom Einsamen im Männerheim gewohnt. Und dann habe ich die ein bisschen gesehen. Und jetzt da beim Elefant habe ich eine Führung gemacht. Das kann ich jedem empfehlen, der in Zürich wohnt.
Ein Obdachloser Führung?
Ja, ja. Das,
der gleiche. Und wer macht die Führung? Die Obdachlosen selber?
Ja, ja. Und ist organisiert vom Verein Surprise, die wo auch die
Arbeitslosen-Zeitung
rausgeben. Die hat sehr gut gemacht. Und dort kann man sich anmelden für Führungen. Da gibt es ein paar verschiedene Touren. Und die führen einem dann durch ihre Orte und durch ihre. Wo sie das Essen günstig bekommen, wo sie gratis Kleider bekommen, wo sie können schlafen können oder wo sie schlafen, obwohl sie es nicht können. Dort habe ich zwei, Hans-Peter und Ewald, kennengelernt und nachher Kontakt mit ihnen gehabt. Die haben mir, das sind meine Führer in diesem Untergrund.
Und hast du Kontakt zu denen?
Ja. Also vor allem mit Hans-Peter, weil er hat den Standort vor der Bellevue-Apotheke und dort soll ich manchmal mit einem Kaffee trinken. Dort hat er gute kleine Espresso-Bar.
Haben die dich gekannt, bevor du ihnen vorgestellt worden bist? Oder?
Nein, also ich habe mich einfach angemeldet und nachher wenigstens so ein streberischer Schüler mit dem Lehrer am Anfang habe ich mit denen geredet. Und
aber die haben gewusst, dass du etwas darüber auch schreiben
willst. Ich habe es ihnen dann gesagt. Also während der Führung haben sie das noch nicht gewusst. Aber nachher habe ich etwas geschrieben und spiele zum Teil in ihrer Welt. Und ob sie mir darüber etwas erzählen können.
Haben sie es auch gelesen nachher?
Ja, 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 die haben es gelesen. Die haben auch das Leseexemplar bekommen. Und die haben auch... ich habe in Hans-Peter ein Interview gemacht, ein Doppelinterview wieder im Surprise. Ja klar, die haben dich gefragt, also beim Leseexemplar, ob es irgendwelche groben Fehler hätte oder so. Und dann haben sie mir das bestätigen, dass das nicht der Fall sei. Und erst dann ist es richtig in Druck gegangen.
Ich nehme an, Sie hätten auch gerne so ein rosa Elefantchen gehabt, oder? Gibt es viele Leute, die dir das sagen, sie hätten gerne so eins?
Es gibt schon solche, ja. Es gibt solche, die sagen, oh, sie haben sich so verliebt in das Elefantchen.
Ja, mir ist sie auch so gegangen.
Ja,
ich bin ja sowas von gerührt gewesen.
Du bist halt sehr tierlieb.
Ja.
Und auch von Genprodukten.
Ja.
Die tun dann nämlich ja noch mehr
leid. Ja, natürlich noch mehr. Und vor allem, wenn es dann noch so herzig ist, ein rosa kleines Elefantchen. Und eben, du hast ja gesagt, du hast mal einen Wissenschaftler getroffen, der gesagt hat, das sei eigentlich vom Technischen her nicht mehr ein grosses Problem.
Ja, ja. Also das Leuchten war neu für ihn dann. Aber ja, vor 10, ja, jetzt ist es ja mehr, 12, 13 Jahre. Es hat zum Jubiläum, 100. Jubiläum von der Entdeckung von der Alzheimer-Krankheit, bin ich eingeladen worden an einen Alzheimer-Kongress in Tübingen. Und der das organisiert hat, ein Professor Jucker, Schweizer, der dort der Leiter ist von einem so einem Hirnforschungsinstitut, der hat mir eine Führung gemacht und sein Institut. Und dort hat er in einem Nebensatz gesagt, das wäre heutzutage kein Problem mehr, sich einen gentechnischen, kleinen rosaroten Elefant herzustellen.
Also dann müsste es jetzt wirklich möglich sein, dass das einmal
das entsteht.
Würdest du einen nehmen?
Nein, ich habe sogar in der Danksagung hinten mich bei meiner Tochter entschuldigt, dass ich ihr auch nie einen werde schenken.
Nee. Nein, ist sie aber gekränkt eigentlich.
Ja, sie hat auch gesagt, warum nicht.
Aha.
Habe ich gesagt, muss das Buch lesen, dann weißt
du. Jetzt, du bist ja eben bekannt worden als Werber, jetzt als Schriftsteller, bist Drehbuchautor, Kolumnist. Und eben, was mich erstaunt hat, du bist ja ein sehr talentierter und engagierter Strahler und Hornusser, weil ich jetzt so in dem neuesten Buch Songbook hineinlese. Ein sehr schönes Büchli mit einer CD drin, mit ebenso sehr schönen Liedern von Stefan Eicher, ein guter Freund von dir. Ihr habt euch selber entschlossen, das so ein Songbook zu machen. Und ich glaube, die Idee ist entstanden in unserer Sendung, damals Jacopo Müller. Im Tag ist die Grundidee entstanden. Also,
ja,
dass du nur so ein bisschen anmerkst, du musst keine Angst haben, ich verlange keine Angeben für das, dass wir die Grundlage
geboten haben. Ja, das war die Sendung. Da haben wir auch, glaube ich, gesungen und gespielt. Der Mike auch noch. Der Mike hat dann eben eine tragende Rolle gehabt im Musical Gary, wo wir dann gerade aufgeführt
haben. Und in der Sendung hat der Mike und der Stefan Eicher sich geküsst. Am Schluss.
Ja, das hat eben dazu gehört, zu dem Lied. Ja.
Ich war ein bisschen eifersüchtig hier, aber
ja,
okay, das ist vorbei, das will ich jetzt auch nicht weiter darauf
vorreiten. Ja, das musst du, Stefan, verstehen. Du bist ein eigentlich für Jünger.
Ja, klar, und er wird sich gesagt, I like big guys, oder?
Mhm.
Klar. Mhm. Jetzt, eben in dem Büchlein steht ja auch, wenn ihr euch kennengelernt habt, also beim Strahlen irgendwo in der Berglandschaft, wo im Gurgelstupf oben. Mhm. Das sehr interessiert natürlich. Ich würde dann dort auch mal versuchen, hinzugehen. So.
Ist nicht ganz ungefähr.
Ist nicht eben,
das kann man richtig, oder?
Ja, ich kann es gut vorstellen. Es ist ja sehr eindrücklich beschrieben. Und dort oben beim Strahlen, in dem Nebel, in der zerklüfteten, fast unzugänglichen Gegend, habt ihr uns erst mal getroffen. Ich meine, du hättest ja dort auch den Adolf Vogel treffen können. Oder als Strahler.
Mhm,
und
ja.
Du hättest heute vielleicht mit dem Adolf Vogel zusammen ein Liederbuch gemacht. Das hätte auch passieren können.
Ja, ich habe ihn einmal getroffen, noch nicht so lange her, und kennengelernt. Das war eine lustige Begegnung. Also, aber wir haben nie irgendwie gesagt, wir würden jetzt ein Liederbuch oder so machen.
Ihr habt ja dann dort euch gefunden, eben nachher merkt man dann auch noch, dass man eben, dass ihr auch, dass du ja sehr ein talentierter Hornusser bist und du hast dann den Stefan eigentlich auch noch ins Hornusser und dann hat es sonst noch ganz unglaubliche Tätigkeiten, Begebenheiten sind drin, die schwer beeindruckt haben und wo man
Was man halt nicht so weiss.
Eben, genau, wo wir alle Fans von dir haben jetzt so lange müssen warten, bis wir das überhaupt erfahren haben.
Ja, ich will auch ein bisschen Privatleben.
Ja, natürlich. Ich verstehe auch, es hat ein paar Sachen darunter, wo ich verstehe, dass man das lieber privat behaltet. Oder? Also, was mich wundert, es ist ja eine geniale Zusammenarbeit, die wir haben. Es sind wirklich wunderschöne Lieder.
Danke.
Und es sind wunderschöne Texte. Und du hast ja dann auch noch gesagt, du fändest den Stefan eigentlich eine sehr bescheidene Person und zum Teil hätte er auch viel zu den Texten noch beigetragen und so. Was mich ein bisschen gefragt hat, du schreibst ja Zürichdeutsch und er singt Berndeutsch und manchmal ist ja das ein bisschen, hat ja das Berndeutsch ein bisschen eine andere Satzstellung, weil ja die Berner nicht so gut Schweizerdeutsch können wie wir Zürcher.
Die haben auch Wörter, wo falsch sind.
Wo völlig falsch sind. Wo völlig, ja, wo man auch gar nicht
so brauchen.
Wo man auch gar nicht so würde sagen. Oder? Das, das merke ich ja, das merke ich ja bei Mike Müller schon. Oder? Das, das Solothurnische ist ja so eine, ist so eine Bastard-Version von Berndeutsch.
Ja, ja.
Oder? Also, das Problem habt ihr ja eigentlich auch gehabt. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr zum Teil zusammengeschrieben?
Nein, zusammengeschrieben haben wir nicht. Das haben wir streng getrennt. Schau mal dort auf dem obersten Gestell.
Ja.
Da hat es dort zwei so rote Bücher. Ja, wir sind etwa gleich
aus wie vom Wendt. Berndeutsches Wörterbuch. Ah, natürlich.
Ja, das hat eben nicht alles drin. Aber mit dem und dann noch. Habe ich manchmal müssen, direkt mit Berner reden. Also.
Aber du hast es bereits auf Berndeutsch geschrieben?
Ja, klar, kannst du nicht übersetzen, weil das reimt sich nicht. Oder fast das meiste reimt sich nicht. Und es gibt eben wirklich Wörter, wo. Also, Gang gibt es auf Zürichdeutsch nicht.
Immer?
Ja, ja.
Oder man kann es ja sagen, so wie es wirklich heisst in der deutschen Sprache. Ja, oder? Man muss es ja nicht in dieser.
Also die Verfälschung vom Schweizerdeutsch durch Berner.
Durch Berner, ja,
das ist ein Challenge, wie wir sagen.
Ja, eben, wenn ihr zusammen an dem Buch so geschafft habt, ihr habt gewusst, es wird in dieser Form rauskommen. Songbuch und mit CDs, nicht? Oder
das haben wir nicht gewusst, nein. Das sind eigentlich ein Teil von den Liedern, die wir in den letzten 12 Jahren zusammen gemacht haben. Und die meisten sind nicht veröffentlicht, weil du kannst ja in ein hauptsächlich französische CD auch nicht mehr als zwei berndeutsche Lieder drin tun. Aber ich habe eigentlich schon im Kopf, wir machen mal eins, das nur mehr Schweizerdeutsch ist. Zum Teil sind Lieder dabei, die genau für das Projekt geschrieben sind. Das, was wir gesungen und gespielt haben in eurer Sendung damals, wieder da hat das geheissen, das ist neu vertont und so jetzt auch auf der CD.
Ja, und es ist auch immer eine schöne Geschichte, wie es zu dem Text gekommen ist. Ob jetzt die Geschichte genau wahr ist oder erfunden ist, komplett egal. Es ist immer eine schöne Geschichte dazu. Und ihr sagt ja, glaub, beide, ihr hättet lieber traurige Lieder. Oder du, das ist vor allem dein Zitat, oder? Dass du eigentlich lieber traurige Lieder hast.
Die gute Volksmusik ist ja meistens traurig. Portugiesische Fados sind traurig.
Stimmt.
Flamencos sind traurig.
Eines von meinen Lieblingssongs von Johnny Cash ist wahnsinnig traurig. Ja, das ist He Stopped Loving Her Today. Gestorben ist. Und das ist in dem Song ist auch eigentlich eine Geschichte verpackt. Eine ganze kleine Geschichte, wie das bei einem Song fast immer der Fall ist. Es ist immer eine kleine Geschichte drin. Und das macht sie auch so. Das ist ein sehr errührendes Buch mit der CD dazu, muss ich jetzt also sagen. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch so ein schöner irgendwie Abschluss. Ich hätte am Schluss von dem Gespräch dann irgendwie gerade noch einen von diesen Songs hören.
Jetzt würde ich sagen, nach dem ein bisschen tranigen, traurigen Gespräch, würde ich doch spielen noch eins.
Ja.
Nee.
Das muntert dann wieder ein bisschen auf. Ja, genau. Also, Martin Sutter, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke.
Das leicht tranige, aber doch schöne Gespräch.
Ja, gut. Okay.
Spiel noch eins für alle die, wo in dieser Nacht durch die Lutte beizen ziehen, wo niemand mit ihnen lacht. Spiel noch eins für alle die, wo nicht egal ist, wo sich vergessen fühlen, die vergessen wie daheim. Spiel noch eins für alle die, wo lieb traurig sind. Spiel noch eins für alle die, noch eins für einen wie mich.
Jaco Podcast, mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.